Raoul Hausmann zur Person.
Raoul Hausmann, 1886 in Wien geboren und 1971 in Limoges gestorben, zählt zu den bedeutenden Künstlern der Dada-Bewegung. Er arbeitete seit 1912 am Sturm mit und seit 1914 an der Aktion. 1918 gründete er die Berliner Dada-Bewegung. In der Folgezeit ist er an nahezu allen wichtigen Dada-Veranstaltungen beteiligt. Er nimmt 1919 an der ersten Dada-Ausstellung im Grafischen Kabinett Neumann in Berlin teil, veröffentlicht Der Dada und unternimmt 1920 die Dada-Tournee mit Hülsenbeck und Bader nach Dresden, Leipzig, Prag und Hamburg. 1920 ist er Mitorganisator der ersten internationalen Dada-Messe bei Otto Burchardt in Berlin. 1923 unternimmt er eine erste März-Matinee mit Schwitters, an dessen Märzbau in Hannover er beteiligt ist. 1933 flieht Hausmann über Paris nach Ibiza. Er beteiligt sich am Spanischen Bürgerkrieg. Seit 1944 war er in Limoges ansässig.
Die Retrospektive Raoul Hausmann, die heute Abend in der Kästner Gesellschaft Hannover eröffnet wird, wurde von dem französischen Künstler Paul Armand Jette erarbeitet und zuerst in der Kunsthalle von Malmö in Schweden gezeigt. In Hannover hat sie jetzt ihre deutsche Premiere. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Arbeiten von Hausmann, die bisher in Deutschland nahezu unbekannt geblieben sind. Der hannoversche Literaturwissenschaftler und Herausgeber der experimentellen Zeitschrift Zweitschrift, Michael Erlhoff, ist ein subtiler Kenner des Werks von Raoul Hausmann und bemüht sich seit langem auch um eine Edition der schriftstellerischen Arbeiten des Künstlers. Sich mit Raoul Hausmann zu beschäftigen, das ist ein Abenteuer für sich, wie aus einem Gespräch deutlich wird, das ich mit Michael Erlhoff geführt habe. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum er begonnen hat, sich gerade mit Raoul Hausmann zu beschäftigen.
Das sind mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass Raoul Hausmann sowohl als Literat, also Autor, Schriftsteller gearbeitet hat, als auch immer innerhalb des visuellen Bereichs und des musikalischen oder Tonbereichs. Das zweite war, Raoul Hausmann war verwoben in eine sehr explizit politische Situation, hat dort auch immer sehr politisch agiert, ohne heute als oberflächlich politisch aufzufallen. Also er war etwa befreundet mit Franz Jung, der damals in der Kommunistischen Arbeiterpartei war, ihr bekannt wurde seine Schiffsentführung. Er war mit ihm befreundet, er hat psychoanalytische Theorien sehr intensiv studiert, dort aus dem anarchistischen Bereich, Otto Gross vor allem. Und er hat immer versucht, dies auch in Bildrealitäten, Literatur und eben in seine Tonproduktion, was vor allem Lautpoesie war, umzusetzen. Er ist eigentlich auch so etwas fast wie eine Summe all dessen, was seit 1900 bis in die 20er Jahre hinein geschieht. Es ist gar nicht so chaotisch, wie man vielleicht erst auch denkt, wenn man die Bilder sieht. Das ist auch die Qualität dieser Ausstellung hier. Sie zeigt eher die frühen Sachen und die späten Sachen und nicht, was das Elend so immer der Germanisten ist, zu meinen, Dada sei Chaos. Das ist das ganz andere. Es ist vielmehr auf Nützlichkeit, durchaus Konventionalität, einfach die Gegenstände den Menschen wieder verfügbar zu machen, sie wieder in den Stand zu setzen, umzugehen mit ihrer Realität und mit einzelnen Gegenständen.
Raoul Hausmann sind wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder begegnet auf sogenannten großen Sammelausstellungen, die eine bestimmte Zeitepoche, eine bestimmte Epoche der Kunstgeschichte dokumentiert haben, Dada zum Beispiel. Was ist das Besondere dieser Ausstellung?
Es ist überhaupt, muss man sagen, erstmal seit 1967 in Stockholm die erste Ausstellung Hausmanns und es ist die erste überhaupt im deutschsprachigen Bereich, so eine Einzelausstellung von Hausmann. Wichtig ist, genau das zu sehen, wie sich auch, man kennt Hausmann als Dadaisten und dann nimmt man ihn wahr eben als einen sehr aggressiven, sehr vehement explodierenden Menschen in seiner Kunstproduktion. Jetzt ist aber wichtig, was man sehen kann, ist wirklich die gesamte Entwicklung, die in seiner Arbeit drinsteckt, die sich noch bis in seinem Exil in Frankreich, bis in all diese Arbeiten hineinsteckt. Man sieht, wie intensiv er einfach auch Zeitbewusstsein entwickelt hat und wahrgenommen hat, was dort um ihn herum existiert und immer wieder sich auch verändert dabei und seine Arbeit immer wieder neu aufnimmt. Das ist die Qualität dieser Ausstellung, wo auch in dieser Ausstellung viele der Dada-Sachen nur vertreten sind durch Reproduktionen, die kennt man eh dann, die meisten Menschen würden die sowieso kennen. Sondern gerade die Sachen, die man nicht von ihm kennt, die endlich auch mal zu zeigen. Und das sind frühe Arbeiten, die beginnen 1912, 1913 mit Zeichnungen. Das sind auch sehr handwerkliche Arbeiten. Sein Vater war akademischer Maler, das heißt also jemand, der restauriert hat, der sehr präzise nachgemalt hat, Kopist war. Und bei dem hat er gelernt und es war richtig Handwerksarbeit, die er gemacht hat. Er hat auch in typografischen Werkstätten gearbeitet, hat Buchstaben geschnitten, hat Layouts von Seiten gemacht, war viel an Holzschnitten, gerade auch dort wieder sehr am handwerklicher Arbeit interessiert. Und genau diesen Prozess zu sehen, wie das von dort über dann den Einbruch der Kriegssituation eskaliert, eigentlich dann in eine andere Arbeit hinein, die aber immer den Zusammenhang hält zu dem. Und das, wie es weitergeht, dann auch gerade in der Exilsituation, erst ist er nach Ibiza gegangen, geflohen 1933, er ist dann von dort über Zürich und Prag bis nach Paris, musste wieder sich verstecken und ist dann in den Bergen, in Cévennes, nicht weit von Paris, hat er sich versteckt und ist dann in Limoges, in einer kleinen Stadt, gelandet und hat dort den Rest seines Lebens verbracht. Und dort aber eben ungeheuerlich gearbeitet, mit einer Intensität, die ist unbegreiflich. Es gibt Mengen von Bildern, gerade aus der Zeit.
Ein wichtiges Stichwort ist gefallen, Exil. Raoul Hausmann ist 33 aus Deutschland weggegangen. Kann man sagen, dass durch diese Ausstellung hier bei uns jedenfalls so etwas wie eine Rückkehr des exilierten Künstlers stattfindet?
Ich denke schon, es ist die erste, die es eigentlich gibt. Man kann es vielleicht so sehen, innerhalb der Buchproduktion, Hausmann hat ja immerhin auch Literatur geschrieben, dort hat es einen Versuch gegeben, Ende der 60er Jahre, einen Roman, den Hausmann in den späten 20er Jahren begann und im Exil in Ibiza zu Ende schrieb, zu veröffentlichen. Ist auf dem Markt sofort wieder verschwunden, der Verlag ist eingegangen. Es hat dann einen kleinen anderen Verlag, den Anabas Verlag, gegeben, der hat ein Buch von Hausmann, ein Erinnerungsbuch herausgegeben. Das hat 10 Jahre dort gelegen und dann plötzlich haben die Leute Interesse entwickelt. Und jetzt beginnt ganz langsam überhaupt dieser Prozess, aber das ist auch mit dieser Ausstellung. Hausmann hat dort wirklich sehr isoliert im Exil gelebt. Er hat auch unter finanziell ganz, ganz miserablen Bedingungen gelebt, bis 71 immerhin. Es haben zwar experimentelle Künstler und Schriftsteller versucht, mit ihm zu korrespondieren, aber er hat sogar Angst gehabt, als von ihm einmal ein alter Satirenband, der in den 20er Jahren erschien, mit sehr bösen Satiren, die Weimarer Republik, als der hier angefragt wurde vom Anabas Verlag, auch ob man ihn wieder drucken durfte, hatte er eigentlich Angst, weil er Angst hatte, dass ihm das bisschen Rente, was er von der Bundesrepublik bekam, auch noch gestrichen werden würde, wenn dieser Band wieder vorliegt. Und man musste ihn sehr ausführlich beruhigen darüber.
Herr Erloff, Sie kennen auch die Lebensgefährtin von Raoul Hausmann, die jetzt noch in Limoges lebt. Ich glaube, Sie haben sie auch vor gar nicht langer Zeit besucht. Haben Sie im Gespräch mit ihr wichtige Aufschlüsse über Raoul Hausmann erhalten?
Es gibt auch dort zum Beispiel sehr viele Notizbücher von Raoul Hausmann, gerade aus der Exilzeit. Und sie weiß sehr viel über ihn. Sie hat halt die ganzen letzten Jahre mit ihm zusammengelebt. Sie kann sehr viel erzählen. Er hat ihr sehr viel erzählt. Es gibt vieles Verdecktes, etwa in der Biografie. Wie sie lebt in der Wohnung, in der Hausmann am Schloss gelebt hat. Das ist eine winzige Wohnung von vielleicht 50 Quadratmetern. Das ist ein kleines Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer, eine winzige Küche in einem sozialen Neubauviertel in Limoges, in einer Kleinstadt, die von Porzellanmanufaktur lebt und das vergessene Gebiet Frankreichs ist. Das ist das Limousin und davon ist die Hauptstadt Limoges. Die Bilder, wenn man hinkommt, es ist unglaublich. Auf der Heizung stapeln sich die Zeichnungen und Holzschnitte. Wenn man weiter Interesse entwickelt, holt sie hinter einem Schrank 2 alte Ölbilder von 1913 vor, immerhin so. Man hochpackt die aus Packpapier aus und stellt sie einem hin. Sie selber ist auch völlig frei dabei, man kann das alles auspacken. Sie hat einen Sylt, einen Karton, da sind die Negative der Fotos drin, hunderte von Negativen. Man kann drin wühlen und stolpern. Die Schränke sind voll von Manuskripten. Hausmann hat jeden Brief, den er schrieb nach 1950, als er wieder schreiben konnte, das Geld für die Briefmarken hatte, hat er immer mit einem Durchschlag geschrieben. So gibt es sämtliche Briefe dort. Es ist über und über voll davon. Dazu kommt die Dame Marthe Prévost, ist selber einmal Fotografin gewesen und wir haben, weil es uns irgendwann ärgerte, auch nur sie zu besuchen, um immer über Hausmann zu reden, haben wir sie mal gebeten, ihre Fotos zu zeigen. Dann kam ein kleines Mäppchen mit ihren Fotos, die wunderschön sind. Sie hat in den Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre sehr intensiv fotografiert. Und sie lebt halt davon, dass sie eigentlich diesen Nachlass dort hat und damit umgeht, furchtbar ängstlich ist. Nichts ist versichert. Sie hat also eine Nachbarin, der ist in den Gasofen platziert, furchtbare Angst, dass ihr etwas passieren könnte, dass dieser ganze, alles das, was von Hausmann ist, verschwinden könnte auf irgendeine Weise. Es gibt überhaupt keine Versicherung, es gibt keinen Brandschutz. Es liegt einfach alles herum dort. Und man kann aber gleichzeitig dort stöbern wie in wirklich ungeheuren Schätzen. Und das ist alles, sie lässt einen alles anschauen. Außerdem, was hier, das alles, was hier in der Ausstellung ist, ist ja auch aus Ihrem Besitz. Das ist alles das, was bei ihr auch noch ist. Und das, was hier zu sehen ist, ist vielleicht ein Viertel von dem, was man noch in Limoges sehen könnte, was sie dort hat.
Gibt es die Hoffnung, dass diese Schätze, wie Sie ja auch sagen, mal in eine Form, sagen wir, einer Stiftung eingehen, einer Raoul-Hausmann-Stiftung, oder dass einiges vielleicht auch nach Deutschland zurückkommt? Denn ich glaube, Hausmann selber hat sich in Frankreich ja nicht so sehr wohl gefühlt. Da gab es ja doch arge Konflikte und Differenzen.
Er hat sich in Frankreich nie wohl gefühlt. Das liegt sicher auch daran, dass in Frankreich Dada immer kombiniert wird mit dem Namen von Tristan Tzara. Und das bedeutete, alle anderen waren keine Dadaisten. Das hat vor allem dort einige Gruppen auch von Schriftstellern gegeben, die den Hausmann sehr an den Rand gedrückt haben. Und das offizielle Interesse war völlig nichtig, nicht existent. Marthe Prévost würde sehr gerne diesen ganzen Nachlass irgendwo gesichert wissen. Und zwar alles, sowohl die Bilder als auch alle Schriften. Sie hat außerdem das Problem, sie muss aus ihrem Appartement, aus diesem kleinen raus. Auch dort baut man Eigentumswohnungen aus Mietwohnungen. Sie müsste halt das Geld haben, sich ihre Wohnung überhaupt kaufen zu können. Es gibt Diskussionen gar nicht so sehr mit Deutschland, weil dort auch nicht klar ist, wo man es hinbringen könnte, sondern mit Wien. Mhm. Hausmann ist in Wien geboren, 1886. Und dort gibt es Überlegungen von der Albertina, die also ja Druckgrafik und Manuskripte hat, eventuell es dorthin zu bringen und dann das Museum des 20. Jahrhunderts, das die Bilder übernimmt.
Eine besondere Beziehung im Zusammenhang mit dem Nachlass mit dieser Stadt, mit Hannover, gibt es nämlich den Briefwechsel Hausmann-Schwitters. Ist es richtig, dass dieser Briefwechsel in Kürze nach Hannover kommt oder sogar schon hier ist?
Der wird in etwa 14 Tagen in Hannover sein und wird sehr bald also hierher kommen. Das ist ein ganzer Briefwechsel, der vor allem nach 1945 geschrieben worden ist, denn da planten Hausmann und Schwitters eine gemeinsame Zeitschrift. Schwitters war in England im Exil, Hausmann in Frankreich im Exil, aber beide hatten kein Geld, manchmal eben nicht mal für die Briefmarken und das Papier sich zu schreiben. Sie haben versucht, damals Mäzene zu finden, irgendjemand, der die 10 Seiten verlegen würde, fand niemand. Erst in den 60er Jahren fand Hausmann dann, Schwitters war schon gestorben, einen polnischen Futuristen, der vor den Faschisten ins Exil nach England gegangen war, Stefan Temerson. Und Temerson hat dann das als kleines Buch in Englisch damals verlegt, die Zeitschrift und auch die Dokumente darum. Die Briefe sind aber, das sind etwa über 100 Seiten Briefe, die werden jetzt also nach Hannover für das Kurt-Schwitters-Archiv kommen. Hausmann war mit Schwitters befreundet, auch in den 20er Jahren. Sie sind auch gemeinsam auf Tournee gegeben. Es hat auch in Hannover im Tivoli einmal einen März-Martini gegeben, wo Hausmann Vorträge über Seelenmargarine gehalten hat.
Am 8. September 1921 erschien in der Bohemia in Prag eine Rezension über das gemeinsame Auftreten von Kurt Schwitters, Märzkünstler, und Raoul Hausmann, Dadasow. Schlagzeile des Artikels: Dadaistenunfug in der Urania. Wortlaut der Kritik:
Zwei Dadaisten, der Märzmaler und Dadichter Kurt Schwitters und der den Pragern schon bekannte Raoul Hausmann, veranstalteten im großen Saal der Urania einen Abend. Die Leitung der Urania legt aus begreiflichen Gründen Wert auf die Feststellung, dass sie nicht die Veranstalterin, sondern nur Saalvermieterin an diesem Abend war. Schwitters, ein sehr blonder Norddeutscher, las etliche Prosa, die sich um den Satz »Mama, da steht ein Mann« gruppierte. Dieser Satz wurde etwa 200 Mal wiederholt und darin bestand das Dadaistische dieser Kunst, die übrigens nicht als Dadaismus, sondern als Anti-Dadaismus angekündigt wurde, was eine Irreführung war. Ferner las Schwitters das bekannte Gedicht von der Anna Blume mit ihren 72 Sinnen. Hausmann tanzte wie ein Bär, brüllte wie ein Dadaist und las ein Manifest über Präsentismus vor, das sehr langweilig und phrasenhaft war. Das Publikum pfiff und johlte zwar anfangs, langweilte sich aber trotzdem nach einiger Zeit so stark, dass es sich nach der ersten Pause größtenteils nicht mehr einstellte. Von den wenigen Gebliebenen setzten sich die Unternehmungslustigen aufs Podium zu den Vortragenden und amüsierten sich auf eigene Faust, indem sie Herrn Hausmann zu überschreien versuchten, was immerhin eine Leistung war. Im Übrigen werden die Herren Schwitters und Hausmann jetzt selbst gesehen haben, dass nicht einmal in Prag ein Publikum für ihren Unfug zu finden ist.
Dieser Text findet sich in dem jetzt zum ersten Mal erschienenen Kurt-Schwitters-Almanach, einer Veröffentlichung des Kulturamtes der Stadt Hannover im hannoverschen Postskriptum Verlag. Herausgeber ist Michael Erlhoff, Literatur- und Kunstwissenschaftler in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Im Gegensatz zum Kritiker der Bohemia ist er der Auffassung, dass der Auftritt von Schwitters und Hausmann in Prag weitaus positiver vom Publikum aufgenommen worden ist.
Nun, es war sogar verblüffend ruhig und ein verblüffend großer Erfolg. Es war die Dadaisten, Hülsenbeck, Bader, Hausmann waren schon einmal in Prag gewesen, ohne Schwitters damals, und das hat einen riesigen Skandal ausgelöst. Es gibt dort die berühmte Geschichte, dass Johannes Bader, der Oberdader, dann mit der Kasse abgehauen ist, aus Furcht vor dem Publikum, das alle verhauen wollte. Dieses Mal war das Publikum eigentlich gewöhnter daran, und was dort passierte, war, was immer auf solchen Soireen und Matineen geschah: man trug Texte vor, man tanzte, es wurde Musik gemacht. Es waren solche Formen eben einfach der Aktion und alles ineinander auch gepackt. Also alle Versuche eben immer, alle Formen von künstlerischer Produktionsmöglichkeit dort auch hervorzukramen und auszuprobieren. Sehr experimentell schon. Nur es war eben nicht mehr ganz früh. Und diese Verbindung hier auch, den Raoul Hausmann als Dadasoph und Kurt Schwitters als Märzkünstler, ist ja eine gewesen, als eigentlich Dada schon beendet war, und deshalb ist es dann ja auch ein Anti-Dada-Abend gewesen. Das heißt, Raoul Hausmann war der, der sich damit Schwitters gegen Dada schon wieder verbündete, aber in gewisser Weise weitermachte, klarerweise auch Dada.
Ja. So haben Sie auch selbst den Abend bezeichnet, Schwitters und Hausmann als Anti-Dada-Abend. Sie sagen, es war ein Erfolg, merkwürdigerweise die Berichte sind aber arg polemisch. War das Publikum weiter als die Kritiker damals?
Das kann schon sein. Es ist sicherlich so gewesen, dass das Publikum einfach Spaß gehabt hat erstmal an den Sachen. Und das ist klar, dass die Kritik gerade also, und das ist im Almanach auch an vielen Stellen deutlich, gerade sagen wir die schon damals konservative Kritik oder zumindest immer kulturkonservative Kritik, die ja die Konservativen immer schon einschließt, aber manchmal die anderen auch meint, hat klarerweise massive Vorbehalte gehabt gegen diese Form, was sie als Unsinn bezeichneten, Chaos, Verrücktheiten und so weiter. Ich glaube schon, dass das Publikum insgesamt mehr Spaß gehabt hat, und auch wenn man den, sagen wir in Hannover etwa den März-Vorträgen und März-Matineen von Schwitters und den Reaktionen glauben darf darauf, dann waren das immer Erfolge. Kein großes Publikum, aber eins, das Lust hat. Ich glaube, was übrigens immer so ein bisschen das betrifft, ich denke, da sind Kulturkonservative immer hinter den Erfahrungsmöglichkeiten des Publikums weit zurück.
Kurt Schwitters, 1887 in Hannover geboren, 1948 in Ambleside, England gestorben, war lange nahezu unbekannt und vor allem verkannt. Meine Zeit wird kommen, das weiß ich, notierte er 1931. Und dann, so Schwitters weiter, werden später dieselben Kritiker schreiben, wie dumm waren doch früher die Menschen, als sie Schwitters nicht erkannten, hingegen wie gescheit sind wir, dass wir ihn jetzt erkennen. Vieles spricht dafür, dass Kurt Schwitters Recht behalten hat. Die heutige Künstlergeneration erkennt in ihm einen ihrer großen Vorläufer. Denn Schwitters, das war einer, der machte schon in den 20er Jahren konkrete Poesie, Objektpoesie und Popkunst. Er gab Anweisungen, wie sie für Happenings und Performances des Living Theatre hätten gegeben sein können. Sein berühmtes Gedicht Anna Blume wird heute fast schon wie ein Sprichwort zitiert. Und doch, die ganz große Schwitters-Rezeption steht noch aus. Darauf macht Michael Erlhoff, der Herausgeber des Kurt Schwitters Almanach, aufmerksam.
Dass der Almanach überhaupt herauskommt, ist die Notwendigkeit, ein neues Stadium auch der Rezeption von Kurt Schwitters und auch darüber hinaus des Dadaismus, März und auch ein Stück des Konstruktivismus zu gewinnen. Es hat eine Rezeption all dieser Dinge gegeben, etwa Anfang der 60er Jahre. Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir jetzt gewissermaßen in die zweite Phase dieser Rezeption eintreten, also auch schon die Rezeptionsgeschichte, die jetzt dazugehört, die ganze Rezeptionsgeschichte des Dadaismus von März und anderem, mit zu reflektieren. Und ich glaube, wir können heute, gewissermaßen 20 Jahre nachdem Schmalenbach einen großen Schwittersband gemacht hat und 20 Jahre nachdem Henning Rischbieter und andere einen großen Band über Hannover der 20er Jahre gemacht haben, können wir heute viel präziser an vielen Stellen, distanzierter auch und doch genauer neue Themen und aktuelle Themen darin diskutieren. Etwa eben Zusammenhänge von Konstruktion, von Konventionalität, von einem neuen Funktionalismus begriffen, das im Zusammenhang mit Dada zu diskutieren, was heute sehr aktuell erscheint, auch innerhalb der Architektur, des Design und der Kunsttheorie, das könnte sich ein Almanach leisten und er soll auch insofern über die reine Schwittersphilologie, so wie sie bisher eben betrieben wurde, hinausgehen. Also er soll schon auch sehr theoretisch versuchen zu fassen, was bedeutet dies alles, was bedeutet das heute und was bedeutet auch die Rezeption des Schwitters. Deshalb ist im Almanach zum Beispiel diesmal ja relativ viel Gewicht sogar gelegt auf die zumindest damals zeitgenössische Rezeptionsgeschichte von Schwitter.
Was hat es eigentlich mit dem Begriff März auf sich?
Es scheint so zu sein, dass Kurt Schwitters tatsächlich Mitglied der Gruppe Dada, der Berliner Dada-Gruppe werden wollte. Schwitters stellte damals in der für damalige Zeiten sehr berühmten Galerie Der Sturm von Herbert Walden seine Bilder aus, veröffentlichte dort Texte und er wollte sich, das war in Berlin diese Galerie, und er wollte sich dort den Berliner Dadaisten anschließen. Angeblich, so ist die Anekdote, hat Georges Grosz damals gesagt, dieser hannoversche Kleinbürger kommt uns da nicht mit hinein und hat ihn rausgeworfen. So gründete Schwitters gewissermaßen seinen eigenen Dada. Das nannte er dann März. Wie es zu dem März kommt, auch das ist nur anekdotisch zu erfahren. Es soll zusammenhängen mit der Commerzbank. Es ist zumindest so in Hannover, ich hörte davon. Ganz gesichert ist das nicht. Es ist erstmal einfach die Zufälligkeit, einen Begriff zu finden, unter dem hier Kunst gemacht werden sollte. Und der Begriff musste deshalb neu sein, weil er alles plötzlich umfassen sollte. Eben nicht nur Malerei, sondern Tanz, Bühnenbild, Theater, Literatur, Musik und alles andere, was möglich denkbar ist.
Zurück zum Kurt Schwitters Almanach. Wen haben Sie als Mitarbeiter gewinnen können und wen wollen Sie noch gewinnen?
Es beginnt eigentlich mit drei Künstlern und Schriftstellern und diesen Versuch will ich auch weitermachen. Das heißt also auch zeitgenössische Künstler, Schriftsteller, Komponisten einzuladen zur Mitarbeit. Nicht einfach als Nachfolger oder Epigonen von Schwitters, sondern als Verarbeitungsformen von Schwitters, also nicht nur Theoretiker. Dann sind an Theoretikern, das ist ein sehr berühmter, einer der berühmtesten Dada-Forscher, Richard Shepherd aus Norwich in England. Ein anderer sehr bekannter Forscher ist Karl Rieha, Professor in Siegen, der sehr viel publiziert hat über diesen ganzen Zusammenhang. Dann ist Andrzej Turowski aus Poznan, also Posen, ein Professor für Kunstgeschichte, der dort sehr explizit politisch den Konstruktivismus diskutiert hat und hier einen sehr spannenden Aufsatz veröffentlicht, der ist jenseits der Sprache und versucht gerade die Lautdichtung, die sowohl Schwitters als ja auch vorher Malevich etwa in Russland und als auch einige der polnischen Konstruktivisten versucht haben, zu diskutieren im Zusammenhang mit bildnerischen Arbeiten. Das finde ich einen unglaublich aufregenden Text auch dazu. Dann ist halt Uta Brandes, über, das ist ja einer der Schwerpunkte, über den Märzbau zu schreiben. Wir haben eigentlich diesmal zwei große Schwerpunkte, das ist der Märzbau und das ist das berühmte Gedicht Anna Blume. Das heißt also, zum Märzbau sind einige völlig neue Materialien veröffentlicht und ich glaube sehr gute theoretische Ansätze. Es sind dann zu Anna Blume eben eine Dokumentation, eine ziemlich komplette Dokumentation der zeitgenössischen Reaktionen auf dieses Gedicht. Ich glaube, so ist es ein sehr rundes Bild geworden dort und es wird dann ja ein bisschen hinten gibt es quasi ein offenes Kapitel Mistzellen, in dem sowohl bisher nicht neu veröffentlichte Texte von Schwitters gegeben sind, die auch in der Gesamtausgabe fehlen, die sträflich halt Dinge herausgelassen hat.
Die bei Dumont veröffentlicht.
Die wirklich sträflich ist, nicht nur in ihrer Gestaltung, sondern auch in dem, was dort an Fehlern ist. Das soll auch immer durch diesen Eimer noch ein wenig mitkorrigiert werden. Ja, und so einfach Mistzählen, also wirklich auch ein paar Randstücke dazu. Und dieser Almanach ist ja noch sehr auf Kurt Schwitters selber begrenzt, was, glaube ich, für den ersten richtig ist. Es wird für die weiteren, denke ich, auch sich noch weiter öffnen wieder in der Diskussion. Und es wird etwa auch Überlegungen zu Raoul Hausmann, Überlegungen zu Hannah Höch, die befreundet war mit Kurt Schwitters, und dort auch Dokumente sammeln und arbeiten darüber.